Nix Geheimnis. Als ich erwachte, war es bereits Tag. Poirot saß in der gleichen Haltung auf demselben Fleck wie letzte Nacht, doch in seinem Gesicht hatte sich etwas verändert. In seinen Augen glitzerte dieses eigentümliche, katzenartige grüne Licht, das ich nur allzu gut kannte. Mit Mühen und Kämpfen gelang es mir, meine steifen Gliedmaßen in eine aufrechte Position zu bringen. In meinem Alter sollte man es generell vermeiden, die Nacht in einem Sessel zu verbringen, und doch hatte es seine gute Seite. Ich erwachte nicht in jener angenehmen Mischung von Benommenheit und Schlaftrunkenheit, vielmehr nahm mein Verstand, hellwach und aktiv, seine am Vorabend unterbrochene Tätigkeit sofort wieder auf. »Poirot«, rief ich aus, »Ihnen ist bestimmt etwas eingefallen.« Er nickte. Er lehnte sich nach vorn und pochte mit den Fingerspitzen auf den Tisch. »Beantworten Sie mir folgende drei Fragen, Hastings. Wieso hat Mademoiselle Nick in letzter Zeit so schlecht geschlafen? Warum hat sie sich ein schwarzes Abendkleid gekauft, wo sie niemals schwarz trägt? Warum sagte sie gestern Abend, ich habe jetzt nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt? Jetzt nicht mehr.« Ich starrte ihn erstaunt an. Die Fragen schienen mir absolut nichts mit der Sache zu tun zu haben. »Antworten Sie, Hastings, beantworten Sie diese Fragen.« »Also zu Frage 1. Sie hat erzählt, sie habe in letzter Zeit Sorgen gehabt.« »Genau. Worüber hat sie sich wohl Sorgen gemacht?« »Und das schwarze Kleid nun? Jeder liebt ab und zu eine Abwechslung.« »Für einen verheirateten Mann sind Ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der weiblichen Psyche äußerst dürftig. Wenn eine Frau glaubt, eine bestimmte Farbe stehe ihr nicht zu Gesicht, wird sie diese unter keinen Umständen tragen.« »Und zur letzten Frage. Ich finde es eine ganz normale Reaktion auf diesen furchtbaren Schock.« »Nein, mon ami, es ist eben ganz und gar nicht normal. Von dem Tod ihrer Cousine zutiefst getroffen zu sein, sich Vorwürfe zu machen, ja, das ist völlig normal. Aber das andere? Nein. Sie sprach über das Leben mit einer großen Müdigkeit, als ob es ihr nichts mehr bedeute. Diese Einstellung hat sie vorher nie an den Tag gelegt. Sie war widerspenstig, oh ja, sie wollte alles mit einem verächtlichen Achselzucken abtun, ja. Und als das Gartenhaus zusammenfiel, da bekam sie Angst. Angst, hören Sie, weil sie das Leben liebte und nicht, weil sie sterben wollte. Des Lebens überdrüssig? Nein. Das war sie nie. Nicht einmal vor dem besagten Dinner. Hastings, wir haben es ihr mit einer emotionalen Veränderung zu tun. Und das wiederum ist interessant, denn worin liegt die Ursache für diese Veränderung?«
»In dem Schock über den Tod ihrer Cousine.«
»Das glaube ich nicht. Der Schock hat ihr die Zunge gelockert. Der Sinneswandel muss bereits vorher eingetreten sein. Was könnte ihn Ihrer Ansicht nach bewirkt haben?«
»Mir fällt gar nichts ein.«
»Denken Sie nach, Hastings, benutzen Sie Ihre kleinen grauen Zellen.«
»Also wirklich, wann konnten wir Mademoiselle zuletzt beobachten?«
»Ja, also ich glaube, das war beim Dinner.« »Exakt. Danach sahen wir sie nur noch die Gäste empfangen, sie willkommen heißen, alles reine Formsachen. Was geschah am Ende des Dinners, Hastings?«
»Sie ging ans Telefon«, sagte ich langsam.
»A la Bonheur! Endlich sind Sie darauf gekommen. Sie ging ans Telefon und war dann längere Zeit abwesend. Mindestens 20 Minuten. Das ist eine lange Zeit für ein Telefonat. Mit wem hat sie gesprochen? Worüber haben Sie gesprochen? Hat sie wirklich telefoniert? Wir müssen herausfinden, Hastings, was in diesen 20 Minuten passiert ist. Denn dort, davon bin ich völlig überzeugt, finden wir den gesuchten Hinweis.«
»Glauben Sie das wirklich?«
»Mais oui, mais oui. Ich habe Ihnen die ganze Zeit schon gesagt, dass Mademoiselle uns etwas vorenthält. Sie denkt, es steht in keiner Verbindung zu dem Mord.«
»Aber ich, Hercule Poirot, weiß das besser. Es muss eine Verbindung geben. Denn ich spüre schon die ganze Zeit, dass ein wichtiger Faktor fehlt. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre die ganze Angelegenheit glasklar. Und da sie das nicht ist, Eh bien, muss die fehlende Ursache der Schlüssel zu dem Geheimnis sein. Ich weiß, dass ich recht habe, Hastings. Ich muss die Antworten auf die drei Fragen herausfinden und dann werde ich endlich klar sehen.
Nun, meinte ich und streckte meine steifen Glieder, ich glaube, ein Bad und eine Rasur sind jetzt mehr als angebracht. Nachdem ich ein Bad genommen und meine Garderobe gewechselt hatte, fühlte ich mich besser. Steifheit und Müdigkeit, die Folgen einer unbequem verbrachten Nacht, schwanden langsam. Am Frühstückstisch hatte ich das Gefühl, ein heißer Kaffee würde mich vollständig wieder auf die Beine bringen. Ich warf einen Blick in die Zeitung, aber es gab wenig Neues, außer der Tatsache, dass Michael Seatons Tod nunmehr offiziell bestätigt war. Der furchtlose Flieger war tatsächlich ums Leben gekommen. Ich fragte mich, wie die Schlagzeilen von morgen lauten würden. Ungefähr so: rätselhafte Tragödie, junges Mädchen während einer Feuerwerksparty ermordet. Ich hatte gerade mein Frühstück beendet, als Frederica Reis an meinen Tisch trat. Sie trug ein schlichtes Kleidchen aus schwarzem Krepp mit einem kleinen, gefältelten weißen Kragen. Sie schien mir noch durchsichtiger und zarter als sonst. »Ich möchte Monsieur Poirot sprechen, Captain Hastings. Wissen Sie, ob er bereits auf ist?« »Kommen Sie gleich mit mir hinauf«, erwiderte ich. »Wir finden ihn sicher im Salon.« »Danke.« »Ich hoffe«, wandte ich mich an Sie, als wir gemeinsam den Speisesaal verließen, »Sie haben nicht allzu schlecht geschlafen.«
»Die Sache hat mich sehr mitgenommen«, antwortete sie gedankenverloren. »Aber andererseits kannte ich das arme Mädchen so gut wie gar nicht. Nicks Tod wäre etwas anderes gewesen.«
»Vermutlich haben Sie das Mädchen vorher nie gesehen.«
»Doch, einmal, in Scarborough. Sie kam herüber und hat mit Nick zu Mittag gegessen.«
»Es muss ein furchtbarer Schlag für die Eltern sein«, setzte ich das Gespräch fort.
»Ja, fürchterlich.«
Aber es klang sehr unbeteiligt. Ich hielt sie für derart egoistisch, dass sie nichts berührte, was sie nicht selbst betraf.